Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Lied. Es ist ja schon ein Genuss, jeden Abend so viel Musikalisches zu erleben. Wunderbare Lieder, herrliche Sketche, herrliche Menschen sich anzuschauen. Das alleine lohnt sich doch schon, immer wieder herzukommen. Es ist schön. Wie oft hast du dir eigentlich heute die Hände gewaschen? Weißt du das noch? Nie gezählt. Oder hast du eine Dreckanalyse gemacht, als du unter den Wasserhahn gingst mit deinen Händen? Machen wir nicht. Wenn wir das Gefühl haben, wenn wir auch die Realität sehen, dann wollen wir irgendwie das Schmierige an den Händen loswerden. Und Händewaschen ist sehr gesund. Du machst keine Dreckanalyse, aber du hast das Gefühl, etwas ist nicht in Ordnung und darum wasche ich. So haben wir eben dieses Lied gehört und ein Gebet war das ja: Jesus, wasch mich. Wasch mich rein, bring mein Leben in Ordnung. Es ist eklig, mit schmierigen Fingern heute Abend hier zu sitzen. Du fühlst dich nicht wohl. Und es kann auch sein, dass du so heute Abend hier sitzt und sagst, ich fühle mich eigentlich nicht wohl hier. Es ist mir unwohl, ich würde gerne sauber sein, ich würde gerne in Ordnung sein. Es gibt heute Abend eine Gelegenheit. Es gibt keine Waschanlage hier, weder Auto noch Menschenwaschanlage, aber es gibt die Möglichkeit, rein zu werden. Das Blut Jesu macht rein von aller Sünde. Er hat den Kopf hingehalten, um dein Leben in Ordnung zu bringen. Er hat das beste Reinigungsmittel gegeben für deine und meine Schuld, für die Sünde der ganzen Welt, hat er sein Leben gelassen. Das finde ich so großartig. Er tat es, weil er dich lieb hatte. Wir haben in diesen Tagen immer wieder was geübt. Ich liebe dich. Weißt du noch, wie es geht? Wer hat das heute gehört? Heb mal die Hände. Wer hat heute den Satz gehört, ich liebe dich? Bin entsetzt. So, dann wollen wir es aber jetzt miteinander üben, dann hören wir es nämlich alle. Wir probieren es. Ich liebe dich. Und bitte gleich nochmal. Ich liebe dich. Jetzt hast du es gehört. Jemand hat es auch dir zugerufen. Und wir haben am Sonntag nicht nur diesen einen Satz gelernt, sondern noch einen zweiten. Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Und dann haben wir am Montag einen Satz gelernt, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Und am Dienstag in Gottes Hand. In Gottes Hand. Und gestern, weißt du noch, was gestern war? Vergessen? Darum müssen wir wiederholen. Gott liebt mich, wir üben. Gott liebt mich und damit wir es nicht vergessen, Gott liebt mich. Und heute ein Satz, der sehr schwer ist, der mit dem Thema heute zu tun hat. Ich vergebe dir, wir üben. Ich vergebe dir, noch einmal. Ich vergebe dir, das ist unheimlich schwer. Darüber wollen wir auch an diesem Abend nachdenken. Heute Abend, wenn du merkst, ich bin gemeint, dann komm. Komm ist das Lieblingswort Jesu. Komm. Kommt her zu mir, die ihr belastet seid, die ihr nicht weiter wisst. Kommt, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt mit all eurer Last. Kommt mit all eurem Versagen. Kommt, der Tisch ist gedeckt, sagt er damals einem Simon Petrus und seinen Mitarbeitern, die lieber fischen wollten, als ihm nachfolgen. Kommt. Und das ist auch heute Abend der Ruf Jesu an dich. Komm. Es ist sein Lieblingswort, seine Einladung. Ob du ihr folgen wirst, ich weiß es nicht. Komm, nimm ihn auf. Bitte ihn, in dein Leben zu kommen und dein Leben zu verändern. Einige haben das getan in diesen Tagen schon. Andere haben Vergebung erlebt. Andere haben einen neuen Anfang mit Jesus gemacht. Und er wartet heute Abend auf dich. Mach dich neu auf den Weg, denn er sagt, komm, komm zur Taufe, meld dich doch, was hindert dich? Gibt es irgendeinen triftigen Grund, dich nicht taufen zu lassen? Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du sagst, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, er hat sein Leben für mich gelassen und ich glaube, er ist auferstanden und ich will ihm und habe ihm mein Leben gegeben, dann setz doch endlich dieses Zeichen deines Vertrauens zu ihm. Sag, ja, ich will mich taufen lassen. Bei der nächsten Gelegenheit bin ich dabei. Heute Abend wird er es hören von dir? Wirst du es ihm sagen? Ja, Ich will. Ja, ich will mit ihm anfangen. Ja, ich will ihn aufnehmen als meinen Retter. Ja, ich will meine Feigheit überwinden. Und ich will ihn bitten, mein Leben zu verändern. Lust auf Leben. Das Leben ist schön. Heute schien zwischendrin mal die Sonne. Hast du es auch genießen können? Es war wunderschön. Und dann kam wieder Schnee. Das ist Leben. Das ist das Leben. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Oder Aprilswetter. Und so geht das auch bei den Christen oft zu. Wir sind keine perfekten Leute. Ich habe dieser Tage schon mal gefragt, wer noch nie gelogen hat. Und wir haben festgestellt, eine ganze Versammlung voller Lügner. Wir sind nicht perfekt. Müssen wir auch nicht sein. Wie geht Jesus mit Versagen um? Darüber wollen wir auch ein wenig nachdenken. Lust auf Leben trotz Schuld und Versagen. Psalmen sind wunderbare Lieder und Gebete. Etwa 3000 Jahre alt, vielleicht noch älter zum Teil. Wer kennt von euch den Psalm 23 auswendig und würde ihn eventuell sagen können? Hebt mal die Hände, wer kennt ihn auswendig? Alle, die den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, auswendig können. Hebt mal die Hände, ich will viele Hände sehen. Das sind zu wenige. Ihr habt die Möglichkeit, bis nächste Woche Donnerstag oder bis Mittwoch jeden Tag einen Vers zu lernen. Das sind eigentlich nur 6 Verse. Gibt es denn jemand, der sagt, ich will mich heute Abend verpflichten, Gottes Wort, diesen Psalm 23 auswendig zu lernen, bis nächste Woche Sonntag, also Sonntag in einer Woche. Wer sagt, ich bin bereit, den Psalm 23 auswendig zu lernen? Hebt mal die Hände. Wer verpflichtet sich? Dürfen noch mehr sein. Da oben sind auch einige. Ich will. Dankeschön. Gott nimmt uns beim Wort und ihr werdet staunen. Der Psalm 23 ist ein großartiges Gebet. Ich bete ihn 2, 3, 4 Mal am Tag. Nicht, weil ich es muss, sondern weil dieses Gebet so großartig ist und so einen riesigen Umfang hat. Du musst ihn lesen, du darfst ihn lernen und damit Gottes Wort in dein Herz kommt. Heute Abend aber möchte ich uns einen anderen Psalm lesen. Der stammt von dem gleichen Verfasser, David. Ich glaube, David hätte keinen Platz in unseren Gemeinden gefunden. Das war einer, der einen anderen in den Tod geschickt hat. Das war ein Ehebrecher. Hat allerhand Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Und solche Leute wollen wir ja nicht. Aber interessant, Jesus wollte nur Sünder haben. Und interessant ist ja das, was wir zu Anfang gehört haben von David in der Schriftlese, Johannes 8. Jesus verurteilt diese Frau nicht. Wir verurteilen ganz, ganz schnell. Es gibt einen wunderbaren Psalm, es ist der Psalm 32, ich lese aus der Hoffnung für alle. Es ist ein wunderbarer Psalm. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Bist du heute Abend glücklich? Weil du weißt, er hat mir alle meine Schuld vergeben. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Bist du glücklich aufgrund dessen? Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da, endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen auch alle, die dich lieben, Herr, zu dir beten. Wer dich zur rechten Zeit anruft, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du lässt nicht zu, dass ich vor Angst und Not umkomme. Ich singe und juble. Du hast mich befreit. Und du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Wenn sie wild ausschlagen, musst du sie mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gottes Weisungen in den Wind schlägt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Güte umgeben. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr zum Herrn gehört. Singt vor Freude, die ihr Gott gehorcht. Ein großartiger Psalm. Und Wort Gottes kann uns bewahren. Dieser gleiche Mann, der dem Psalm 23 schrieb, dem Psalm 32 schrieb, Er hat einmal einen großartigen Satz auch in dem Psalm geschrieben. Ich behalte dein Wort, wo? In meinem Herzen. In diesem Herzen ist Gottes Wort. Wir wundern uns manchmal, dass wir in die Sünde fallen. Nun, wir haben, alle Sünde ist erstmal gedacht worden. Und doch, Gottes Wort will uns bewahren vor der Sünde. Und David kann sagen, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. In diesem Herzen ist ein neues Testament, das Wort Gottes und auch die Psalmen. Hast du Gottes Wort in deinem Herzen, das dich bewahrt vor der Schuld, vor der Sünde? Kann dich der Heilige Geist erinnern an das, was Jesus und was Gott in seinem Wort sagt? Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Darum ist Bibellesen wichtig. Nicht damit der liebe Gott mit uns zufrieden ist, weil wir seinen Liebesbrief gelesen haben und vielleicht jeden Tag 2, 3 Seiten des Liebesbriefes gelesen haben. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass Gottes Wort in dir ist und dieses Wort Gottes will der Geist Gottes benutzen, um dich zu erinnern, um dich zu schützen. Ich behalte dein Wort wo? In meinem Herzen. Du hast viele Worte Gottes schon gehört und auch gelesen. Ist aber dieses Wort in deinem Herzen nicht nur hier oben? Ich habe an vielen Betten gesessen von Alzheimer-kranken Menschen. Und es war für mich immer wieder ganz überraschend zu entdecken, wie diese Menschen keinen Verstand mehr hatten. Alzheimer hat ihren Verstand zerstört. Aber in ihrem Herzen hatten sie Gottes Wort. Ich denke an die Oma meiner Frau, sie starb mit 98. Sie lag im Koma, meine Schwiegermutter sagte, also die wird nichts mitbekommen. Sie war schwerst dement. Und dann sagte ich ihr nur, Omelle, ich singe dir jetzt ein Lied. So nimm denn meine Hände und führe mich. Du kennst dieses Lied. Und ich sang ihr das. Auf einmal singt Omelle alle 3 Strophen mit. Daneben steht meine Schwiegermutter und sagt, meine Mutter hat nie gesungen. Sie war eine Gärtnersfrau. Sie war an Hunderten von Beerdigungen dabei. Sie hatte dieses Lied aufgenommen in ihr Herz und nicht in den Kopf. Und darum ist es wichtig, Gottes Wort im Herzen zu haben, nicht nur im Verstand. Und wir wissen heute aus der Biologie und aus der Medizin, dass ein Herz, das normale Organ Herz, viele Zellen hat, die genauso bei uns im Gehirn sind. Das heißt also, vieles, von dem wir zuerst nur dachten, ist ja nur die Pumpe. In unserem Herzen findet viel, viel mehr statt. Und wir wissen das ja auch bei Herztransplantationen. Nicht? Da erinnern sich manchmal sogar noch Menschen an Dinge, die sie früher nie selber getan haben, die das fremde Herz aufgenommen hat. Solche Dinge gibt es. Das heißt also, Gottes Wort im Herzen ist ganz wichtig. Und darum habe ich eingeladen, den Psalm 23 auswendig zu lernen, dass es in dein Herz hineinrutscht. So, und ehe, dass wir weiter einsteigen in die Thematik, wir müssen aufstehen. Ihr schlafen wir sonst alle ein heute Abend. So, mal die Arme strecken. Ach, tut das gut. Mal so richtig schön. Und noch einmal. Oh, und noch einmal. Oh, und noch einmal so richtig hoch und raus mit der Luft. Oh, danke schön, nehmt wieder Platz. Ihr habt euch, denke ich, schon vorher umarmt und euch behandelt. Die schönste Behandlung ist ja, dem anderen die Hand zu reichen. Über wen hast du dich heute geärgert? Wer hat dich angefaucht? Wer hat in letzter Zeit schlecht über dich gesprochen? Wer hat Gerüchte über dein Leben verbreitet? Wer hat dich verletzt mit seinen Worten? Wer war bös mit dir? Erinnerst du dich dran? Wer hat deine Zukunft verbaut? Wer hat dein Leben beschädigt? Wer hat dich übersehen? Wer hat dich verachtet. Wer grüßt dich nicht? Dein Leben angefüllt mit vielen Dingen. Ärger, Wut, Zorn. Gehört alles zu unserem Leben. Ich habe so etwas mitgebracht heute Abend. Kennt ihr das? Ich habe wunderbare Gastgeber. Thiessens, Peter Thiessen und seine Frau. Wunderbare Leute, sie haben mir nie das angeboten. Ein Glas voller Dreck. Aber vielleicht ist in deinem Leben so viel Schmutz drin, dass du sagst, Gott hat mich wohl wunderbar geschaffen. Und vielleicht hast du den Psalm 139 schon ein paar Mal gelesen. Mein Gott, ich danke dir, du hast mich wunderbar gemacht. In diesem Glas habe ich lauter Dreck. Und was geschieht? Du kommst an den Abenden hierher und du sagst, ich will Wort Gottes hören. Ich möchte ein wenig von seiner Liebe erfahren. Und du weißt, dass es gefährlich ist. Wasser im Dreck, in diesem Glas, wenn ich stehen lasse, was wird daraus? Eine feste Masse. Das heißt, Gottes Wort zu hören und es nicht zu tun, schafft Verhärtung. Ganz ähnlich wie in diesem Glas. Der Dreck bindet sich zusammen mit der Flüssigkeit. Gottes Wort und du bist nicht bereit umzukehren, du bist nicht bereit Neues mit Gott zu wagen, du bist nicht bereit wirklich umzukehren, umzudenken, du weißt, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet, aber du bist nicht bereit. Und du hast viele Male gehört, Gott meint mich, ich sollte ja umkehren, du sitzt hier und hast es gehört an den letzten Tagen. Und die Folge, es wird härter. So manch einer verhärtet sein Herz. Was muss Gott noch alles tun in deinem Leben, bis du endlich hörst? Ich denke an einen Freund von mir, Südamerika. Er war Atheist. So kam er zu mir und sagte, ich komme in deine Predigten, weil du mein Freund bist. Aber von dem da oben halte ich gar nichts. Und er saß fast jeden Sonntag im Gottesdienst, hörte mir zu. Und er sagte, ich finde es toll, wie du das machst, aber ich glaube nicht an den da oben. Und ich habe oft mit ihm gesessen, wir haben gesprochen, wir haben gebetet. Er war zu. Ich habe ihm oft geholfen. Er war ein Mann, der durch große Tiefen ging. Er hatte selber Lepra, scheußliche Krankheit. Aber auch das hat ihn nicht dazu geführt, sein eigenes Leiden, den Namen des Herrn anzurufen und Veränderungen zu erleben. Wir kannten uns einige Jahre und dann kam er und sagte, Arno, wir sind in ganz großer Not. Meine Frau hat Krebs, einen sehr grassierenden Krebs. Sie war innerhalb von 3 Monaten tot. Eine junge Frau mit Anfang 30. Wir haben nur geweint miteinander. Dann schimpft er gegen den da oben. Wie kann er das alles zulassen? Er spürt auf einmal die Einsamkeit. Seine Frau war eine Beterin. Sie war nicht mehr da. Dann kam er eines Tages und sagte, Arno, ich kann nicht mehr. Du predigst von dem, der ein Leben reinmacht und verändert und neu macht. Ich brauche ihn. Und dann erlebte er Veränderung. Er nahm Christus auf in sein Leben. Das, was so am Dreck in seinem Leben war, ging weg. Manchmal muss Gott ganz hart reden. Dann wunderst du dich. Wir haben uns alle gewundert, 2 kleine Kinder. Ich habe sie vor wenigen Jahren getroffen, inzwischen erwachsene Personen. Sie haben es geschafft. Haben erlebt, dass Gottes Gnade auch im Leben von Papa größer war. Auch wenn sie die Wege Gottes nicht verstanden haben. Ich verstehe Gottes Wege auch nicht. Aber Gott benutzt manchmal ganz schwere Schicksalsschläge, damit ein Mensch endlich hört. Wann wirst du hören? Nun, das nächste Glas, was ich dir mitgebracht habe, stammt so aus der schönen Rubrik Tu recht und scheue niemand. So ein bisschen Dreck hat doch jeder am Stecken, nicht wahr? Ui. Ein bisschen Dreck war doch nur da drin. Möchtest du es trinken? Nein, danke. Nein, danke. So manch einer wundert sich. Wundert sich, dass der Nachbar ihm nicht glaubt. Weil er ewig Zoff mit dem Nachbarn hat. So manch einer wundert sich, dass sein Glaube an Jesus, sein Christuszeugnis, sein Christusbekenntnis nicht angenommen wird im Berufsleben, weil er genauso schwindelt, weil er genauso den Chef betrügt wie alle anderen auch. Und dann wundert sich der eine oder andere und sagt, wie kann das sein? Das will keiner trinken. Da ist nur ein bisschen Dreck. Ein bisschen Dreck hat doch jeder am Stecken. Du vielleicht auch. Vielleicht aber bist du nicht ganz so. Du bist heute Abend hier und du sagst, naja, mein Nachbar hat mich eingeladen, mein Kollege auch oder auch jemand aus der Verwandtschaft. Und du guckst wie so oft immer nach unten. Kennt ihr solche Leute, die immer die Zehenspitzen sehen, die Schuhspitzen? Es gibt so viele Menschen, die gucken immer auf die Schuhspitzen. Sie sehen immer nach unten. Es geht ihnen immer schlecht und immer dreckig. Und vielleicht bist du auch so einer heute Abend. Du bist hier heute Abend und du sagst, ich will ein bisschen vom Evangelium hören. Es tut mir ja gut. Und du wunderst dich. Es läuft alles vorbei. Guckst in die falsche Richtung. Buße heißt Umkehr. Und ich darf David bitten, hier nach vorne zu kommen, mir ein bisschen zu helfen. Er ist ja übrigens ein ganz toller Moderator. Nicht, er macht seine Sache gut. Nee, das lassen wir hier stehen, den brauchen wir noch. Sonst kriege ich nachher Ärger, ich weiß nicht, wer der Hausmeister hier ist, der mir nachher dann sagt, also weißt du, so viel Schweinerei musst du ja nun doch nicht machen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das soll geschehen, wenn du heute Abend umkehrst, so wie dieses Glas zum Beispiel, wenn es ausgeleert wird, dann ist es noch nicht ganz sauber, dann will er reinigen. Aber und wenn du dann gereinigt bist, dann bist du wie dieses Glas. Er möchte dein Leben erfüllen. Ach, es tut so gut. Oh, das tut gut. Hauptsache, meinem frommen Bauch habe ich etwas Gutes getan. Vielleicht ist dein Leben nur halb gefüllt und du bist damit zufrieden. Wie schade. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nimmst du mal das Glas da hinten, was leer ist? Ganz leer und vielleicht bist du so leer heute Abend. Und er sagt, ich will, dass dein Leben überfließt. Ist das nicht toll? Kannst du sehen? Ein Glas füllt das andere. Von dir darf Segen ausgehen. Dankeschön, du darfst es einleeren, darfst wieder Platz nehmen. Du darfst sowas trinken, genau. Dankeschön. Ich weiß nicht, was dein Leben heute durch diese Gläser zeigt. Das eine gefüllt mit Dreck, das andere ist noch nicht ganz sauber, das andere schaut in die falsche Richtung und das nächste ist leer. Mit welch einem Glas wirst du dich eins machen heute Abend? Wo wirst du sagen, ich will umkehren, Lust auf Leben durch Vergebung? Er vergibt. Was heißt vergeben? Vergeben heißt weggeben. Das ist vergeben. In diesem Wort vergeben steht weggeben. Ich gebe es weg, ich gebe es ab, ich lasse es los. Schuld, wie gehst du damit um? Hast du gesehen, der Pastor hat so eine Dreckflosse. Wie gehst du damit um? Ja, dir gebe ich keine Hand. Du könntest mich doch irgendwie auch dreckig machen. Was machen wir damit mit dem Fleck in der Hand? Siehst du was? Wir sind gute Täuscher, nicht wahr? Siehst du noch was von meinem Fleck in der Hand? Nö, es ist nur die andere Hand, die falsche. Wir täuschen so schnell. Was machst du mit dem Fleck in der Hand, mit der Schuld in deinem Leben? So, mit dem Zeigefinger überall herumlaufen? Und viele Menschen laufen ja so. Sie schauen immer auf andere, was andere getan haben. Ich bin ja viel besser als dieser oder jener. Aber interessant ist, sie haben eine Sache nicht entdeckt. Drei Finger zeigen immer zurück. Die Menschen, die am meisten Dreck am Stecken haben, die am meisten verbergen, laufen fast immer mit einem langen Zeigefinger durch die Gegend. Dann kommt die Zeit der langen Finger, wo der eine dem anderen den Ruf zerreißt, hat Manfred Siebald vor vielen Jahren geschrieben. Ein wunderbarer Liederdichter. Mit dem Zeigefinger durch die Landschaft zu laufen und immer wieder auf andere Leute zu zeigen. Vorsicht. Sicherlich sieht man deinen Fleck nicht, aber er ist noch immer da. Oder aber du steckst es einfach in die Tasche. Sagst, ich habe nichts. Bin ein Gentleman. Mein Leben ist in Ordnung. Lügst dir selber was in die eigene Tasche. Ist das dein Leben heute Abend? Lügst dir was in die Tasche? Was machst du? Vielleicht sagst du, Arno, komm, wir gehen nachher auf den Parkplatz und dann ballst du die Faust. Sagst, ich würde dir am liebsten einen in die Fresse hauen, aber darf ich ja nicht. Nicht. Da kommt Gewalt. Wenn du auf einmal merkst, da ist etwas in meinem Leben kaputt, dann merkst du, jemand hat dich darauf hingewiesen, was nicht in Ordnung ist. Und die Folge ist Gewalt. Die allermeiste Gewalt, die wir in dieser Welt erleben, hat diese Ursache. Die Menschen sind nicht bereit, ihr Leben in Ordnung zu bringen, sondern sie üben Gewalt über andere Menschen. Ballen die Faust, und das ist schrecklich. Ich weiß nicht, wie du mit deiner Schuld umgehst. David hatte etwas gefunden und entdeckt. Als ich es verschweigen wollte, bin ich dran zugrunde gegangen. Ich wurde krank. Ich war so am Boden und so fertig, dass ich nicht mehr atmen konnte, weil deine Hand, oh Gott, so schwer auf mir lastete. Da bekannte ich dir meine Sünde. Und ich verhehlte nichts, ich habe nichts versteckt. Ich war ganz ehrlich, Herr, vor dir. Ich habe dir meine Schuld, meine Sünde bekannt. Es fällt uns schwer. Auch dem David war das nicht leicht gefallen. Der hat das vorher versucht, so gentlemanmäßig zu übertuschen. Ja klar, ich bin König, ich kann mir allerhand leisten. Und dann kam der Mann Gottes zu ihm, Nathan, der ihm eine Geschichte erzählte und sagte, David, du hast geklaut. Du hast dieses eine Schaf weggenommen von dieser Herde dort, das Einzelne. Du kennst diese Geschichte. Und dann war er überführt, David. Vielleicht musst du heute Abend auch solch eine Überführung erleben. Dass Gott durch seinen Geist dir sagt, du bist der Mann, du bist die Frau, die ich meine. Dir will ich die große Chance geben, Vergebung zu erleben, Freiheit zu erfahren. Auch wenn es schon fast unmodern ist, ich will dieses Bild trotzdem gebrauchen. Das ist ja die ganz große Chance. Filme, es gibt sie noch immer. Auch wenn wir meistenteils mit Smartphone Fotos machen. Aber ein gutes, edles Bild wird noch immer über die Kamera gemacht. Und jetzt überleg einmal, auf diesem Film hier sind viele, viele Bilder deines Lebens. Da haben sich in Amerika vor Jahren 4 junge Männer einen Scherz erlaubt. Sie haben im Telefonbuch nachgeschaut und haben gesagt, wir werden diesen 6 Männern schreiben, und zwar ganz wenig nur. Es ist alles rausgekommen. Sie haben sich die Adressen gemerkt und schrieben nur diesen einen Satz. Es ist alles rausgekommen. Sie sind dem nachgegangen und erfuhren dann, es war ein furchtbarer, makabrer Scherz. 4 Männer haben sich das Leben genommen. Es ist alles rausgekommen. Wenn all das rauskommt, wie wirst du dann hier sein? Wisst ihr, worüber ich so froh bin? Dass unsere Schuld und unsere Gedanken hier nicht wie ein Lichtband immer entlanglaufen. Wir säßen ja alle nicht hier. Aber zurück zum Film. Wenn dieser Film belichtet ist und du bringst ihn ans Licht, was passiert? In einem Augenblick ist nichts mehr drauf. In einem Augenblick. Sobald der Film ans Licht kommt, ist es vorbei. Ist alles weg. Das ist das Geheimnis der Vergebung. Wenn wir zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, ich habe gesündigt, ich habe übel vor dir getan, ich habe mich falsch verhalten, es tut mir leid. Wenn wir ihm unsere Sünde bekennen, sie ans Licht bringen, dann vergibt er uns. Wenn wir im Licht leben, wie Gott im Licht ist, dann haben wir auch Gemeinschaft untereinander. Sehr viel Spannungen und Schwierigkeiten, die wir untereinander haben, kommen daher, dass wir nicht im Licht leben. Wenn du aber dein Leben ins Licht bringst, dann wird auf einmal das alles ausgelöscht. Gott gedenkt der Schuld nie mehr. Ich erlebe das immer wieder, wie Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich habe früher schon mal das bekannt, ich habe das. Und es gab ein altes Lied, das ich schrecklich finde. Darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Die alte Schuld ist hoffentlich vergeben bei dir. Die ist weg. Die Strafe liegt auf Jesus, damit du Frieden hast und durch seine Wunden bist du heil geworden, gerettet worden. Das ist das ganz große Geheimnis der Vergebung. Ich denke an jene 72-Jährige, ich hatte abends im Zelt gepredigt und ich wollte gerade in mein Quartier fahren, da kommt jemand angefahren mit dem Fahrrad, war nachts schon 23:30 und dann sagt sie, sind Sie noch da? Ja, ich sage, sehen Sie doch, ich brauche Sie, ich brauche einen Zeugen. Ich sage, was ist los? Heute Abend, das hat mich so tief berührt und bewegt und schon gestern Abend. Ich habe mich die letzte Nacht hingesetzt und ich habe alles aufgeschrieben in meinem Leben, was nicht in Ordnung war. Und Gott hat mich an viele, viele Dinge erinnert. Haben Sie Zeit? Ja, ich sage, setzen wir uns in den Wohnwagen, und da saßen wir zusammen. Und dann sagt sie, können Sie mir zuhören? Ja, ich sage, gerne. Ein Blatt nach dem anderen, las sie mir vor, ein Blatt nach dem anderen. Eine lange Lebensgeschichte voller Verirrungen, voller Leid, voller Not, aber auch voller Schuld und Sünde. Das verging in ein paar Stunden. Und dann sagt sie, das bin ich. Ein ganz sündiger Mensch, was mache ich jetzt? Ich sage, Sie haben es in meiner Gegenwart vor einem Zeugen in der Gegenwart Gottes gelesen. Jetzt knien wir uns hin und bitten Jesus um Vergebung. Das tat sie unter Tränen. Und ich betete für sie und konnte ihr den Zuspruch geben, dir sind deine Sünden vergeben. Die Sonne ging auf morgens um 4:30. Und eine Frau saß auf dem Fahrrad, ich hörte sie singen. Die Nachbarn haben am nächsten Morgen gesagt, sag mal, warst du besoffen? Du bist heute Morgen singend nach Hause gekommen. Sagt sie, ich bin so glücklich. Er hat mir alles vergeben, alles weg. Lebst du von solch einer Vergebung? David sagte, als ich es verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine. Und da bekannte ich dir. Und jetzt gibt es viele Christen, die wollen super fromm sein. Hör auf, du bist nicht super fromm. Bist du gar nicht. Du kannst dich nicht an alles erinnern, was du falsch gemacht hast. Und es gibt so manche Bohrchristen, die immer wieder bohren, 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 bohren. Gibt es vielleicht noch irgendwo ein Bonbon, das ich geklaut habe beim Bäcker damals vor 35 Jahren? Das muss ich doch zurückbringen. So ein Quatsch. Der Heilige Geist erinnert an Sünde und er will, dass wir das, woran wir erinnert werden, in Ordnung bringen. Ich will von mir erzählen. Ich habe geklaut. Und zwar, als ich in der Ausbildung war als Werkzeugmacher, meine Kollegen sagten immer wieder, Arno, du hast ja auch eine große Aktentasche. Ja, ich sage, habe ich. Da passen Sägen und Hammer und Meißel und vieles andere rein. Immer so, komm mit, du frierst, ich steck dich in die Aktentasche. Nicht? Und so habe ich es mitgenommen. Und draußen zu Hause bei mir wurde die Werkstatt immer schöner und größer und besser. Gott zeigte mir das. Aber ich war nicht gehorsam. Ich dachte, ich kann das doch irgendwie so in Ordnung bringen. Ich gab Gott Opfer, habe vieles, was ich dann verdient habe, habe gesagt, Herr, das gebe ich in die Mission. Das wollte Gott nicht. Und ich war schon in meiner theologischen Ausbildung. Ich war fertig mit der Ausbildung als Werkzeugmacher. Und während einer Gebetsnacht zeigte mir Gott, Arno, du hast gestohlen, bring das in Ordnung. Ich war weit weg von meinem Chef, war Chef von 3.500 Angestellten und ich schrieb ihm damals, was ich getan habe. Ich hatte aber kein Geld, ich konnte es nicht in Ordnung bringen, ich hatte das so überschlagen, etwa Wert von 200 D-Mark, rund 100 Euro. Ich sagte, vielleicht so viel ist das ja auch nicht, ja keine Tausender. Aber ich schrieb ihm, bat um Vergebung und bat ihn dann auch, ich würde das dann zurückzahlen, wenn ich es irgendwie könnte. Aber ich hatte einfach so ein belastetes Gewissen. Dann habe ich gewartet. Es vergingen 10 Tage. Dann sehe ich in meinem Postfach die Firma Fritz Kotz und Söhne. Da habe ich gelernt. Bergische Achsenfabrik in Wiel. Oh, habe ich gedacht. Jetzt gibt es sehr wahrscheinlich eine Anzeige. Ich mache den Brief auf. Maschine geschrieben. Unten drunter schaue ich erst mal unten hin. Der Seniorchef selber hat unterschrieben, Fritz Kotz. Lies diesen Brief. Arno, ich habe mich so gefreut, dass du die Dinge in Ordnung bringen willst in deinem Leben. Ich habe dir vergeben und verziehen. Geh auf diesem guten Weg weiter. Wenn Gott dich an Dinge erinnert, bring sie in Ordnung. Ich vergebe dir das alles. Wenn du mal das Geld hast, dann gib es einem guten Zweck. Zwischen uns beiden steht nichts mehr. Ich wünsche dir Gottes Segen auf deinem Weg. Ich habe geheult. Geheult vor lauter Freude. Gott hat vergeben, in Ordnung gebracht. Und es fällt uns ja nicht leicht. Ich hatte wahnsinnig viel Schiss. Was passiert? Gott war gnädig mit mir. Und wir haben immer wieder Angst, die Dinge auch in unserem Leben zu ordnen. Ich denke an jenen Mann, der so viel geklaut hatte und dann mit seinem Lastwagen zum Chef nachher fuhr. Er war schon lange nicht mehr in der Firma. Der Chef sagt ihm dann, das ist alles Schrott. Es bringt nichts mehr. In Ordnung bringen, ja. Viele Dinge aber kannst du nicht mehr ordnen. Ich will es dir zeigen, wie das aussieht. Hast du heute Morgen die Zähne geputzt? Heute Abend auch nochmal? Ja? Guck mal, wenn du heute Abend die Zahnpastatube in die Hand nimmst, was geschieht dann? Wir meinen manchmal, wir könnten die Dinge wieder in Ordnung bringen. Guck einmal. Da rutscht die Zahnpaste raus. Hey, Zahnpaste, wieder zurück. Komm wieder zurück, ich brauche dich noch. Geht nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr zurückholen. Die Worte, die du gesagt hast, die bösen Taten, die du getan hast, kannst du im Allgemeinen nie mehr gut machen. Schau, so sieht das aus. Zahnpaste, schmierig. Sie geht nicht mehr zurück in die Tube. Das Allermeiste an Schuld unseres Lebens können wir nie mehr gut machen. Wenn du Schlechtes über andere geredet hast, du weißt nicht, wie viele das weitererzählt haben. Ich weiß das, als Pastor habe ich das einmal erlebt, wie jemand mich verleumdet hat, über mich Dinge erzählt hat, die nicht stimmten. Und es ist furchtbar, wenn dann Menschen zu dir kommen und sagen, ach, nun ist das wahr? Und du musst dich rechtfertigen. Aber du weißt gar nicht, wie viel Kreise das gezogen hat. Und ich war sauer auf diesen Mann, der das gemacht hat. Ich kniete nieder, ich sage, Herr Jesus, ich bin so stinkig und wütend auf diesen Typen. Aber dann bin ich hin und habe ihm gesagt, du hast Lügen über mich verbreitet, aber ich vergebe dir. Wisst ihr, was Vergebung heißt? Dass man selber den Schaden trägt, den der andere einem zugefügt hat. Rache ist etwas anderes. Du kannst dich rächen, aber Rache zerstört dich am allermeisten. Aber wenn du dem anderen vergibst, trägst du den Schaden. Gott hat dir vergeben durch Jesus am Kreuz. Jesus hat den Schaden getragen. Er musste sterben, das ist der große Schaden für dich und für mich. Wenn ich zu dir käme, und ihr kennt mich ja, ich schmeiß gerne schon mal was kaputt, und ich würde die wunderbare Vase von deiner Urgroßmutter, die du von Russland hergebracht hast, die Generationen alt ist, die würde ich irgendwie aus Dummheit, komme ich da dran und das Ding geht kaputt. Es tut mir leid, ich kann es meiner Versicherung melden. Die würde den reinen materiellen Schaden bezahlen, aber nicht den ideellen Wert. Wer trägt den Schaden, wenn ich dir deine Vase kaputt mache? Du, wenn du mir verzeihst. Wer trägt den Schaden, wenn du den Ruf eines Menschen, wenn du ihm vergeben hast, der deinen Ruf ruiniert hat? Du. Vergebung ist unheimlich schwer. Wir wollen nur nicht so leichtfertig sein. Habt ihr schon vergeben? Ist alles in Ordnung? Nein, nein. Vergebung heißt, du trägst den Schaden. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte mich entschuldigen, es tut mir leid, was ich dir angetan habe, dann sagen die, war nicht so schlimm. Zu mir kamen auch Menschen. Ich habe gesagt, war furchtbar schlimm. Wieso schlimm? Ich sage, noch schlimmer. Und wir haben gelitten darunter. Und es hat weh getan, dass der andere uns verletzt hat oder ignoriert hat oder lieblos zu uns war. Und dann bagatellisieren wir. Warum? Sag dem anderen ruhig deutlich, es hat mir sehr weh getan, wie du mich behandelt hast. Aber ich vergebe dir. Vergebung ist unheimlich schwer. Das heißt also, du trägst den Schaden, wenn du vergibst. Jesus am Kreuz. Und schau dir einmal dieses Kreuz an. Da wird deine Sünde durchkreuzt. Und es ist die Kreuzung, wo du dich entscheiden musst, ob du weiter so leben willst wie bisher oder du sagst, ich will mit Jesus leben. Oder wirst du sagen, das werde ich dir nie verzeihen. Ich denke an zwei Frauen, die eines Tages zu mir kamen, waren leibliche Schwestern. Und die eine kam schon keifend herein und sie sagte, also das werde ich dir nicht verzeihen. Nur wenn du auf den Knien vor mir niederfällst, dann werde ich mir das überlegen. Ist das Verzeihen? Nein. Gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du dem anderen Menschen nicht verziehen hast? Es ist unheimlich schwer zu vergeben. Ich vergebe dir, haben wir eben geübt. Ich denke an jene Situation, die werde ich nie vergessen. Da wurde ein junger Mann, der ja bei den Satanisten war, ermordet. Dann traf ich die Eltern. Und dann erzählten sie mir die Begebenheit in der Nacht, als ihr Sohn ermordet war und die Kripo vor ihnen stand. Dann sagte der Vater den Kriminalbeamten: Bleiben Sie einen Augenblick stehen. Als sie wussten, es ist unser Sohn, knieten beide nieder, die Eltern. Sagten: Herr Jesus, wir verstehen dich nicht. Wir sind furchtbar traurig, völlig fertig. Aber vergib du dem Mörder. Die Kripo-Beamten hinstanden Tränen in den Augen. Wie kann man so beten? Manchmal kannst du nicht so beten. Dann betest du ähnlich wie Jesus am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als mir das vor vielen Jahren aufging, so hat Jesus gebetet. Er hat nicht gleich gesagt: Ihr Soldaten da vorne, ihr scheußlichen Pharisäer, ihr getünchten Gräber, ihr Heuchler, ich vergebe euch jetzt. Hätten wir erwartet, hat er nicht getan. Er betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt Momente der Schuld und Sünde in unserem Leben, die uns andere angetan haben. Und es fällt uns wahnsinnig schwer, direkt so zu beten: Ich will jetzt vergeben. Wenn du missbraucht wurdest, viele Frauen sind missbraucht, etliche Männer auch, sexuellen Missbrauch erlebt haben, dann kannst du nicht einfach platt sagen: Ich vergebe diesen Menschen. Aber es gibt diesen Weg, wo du sagst: Vater, du bist ja mein Gott und Vater. Vater, vergib ihnen. Geh nicht mit ihnen ins Gericht. Aber es fällt dir schwer, direkt zu sagen: Ich will ihnen vergeben. Gib's bei Gott, dem Vater, ab. Er wird damit fertig. Vergebung ist etwas Schweres, aber Heilsames. Und da kommt auf einmal der Petrus zu Jesus. Und wir können das nachlesen. Um der Zeit willen will ich nicht den ganzen Text lesen. Matthäus Kapitel 18, da fragt Petrus: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt? Reicht doch siebenmal. Siebenmal die Zahnpastatube während der Woche zuzumachen, weil der Typ sie nicht zumachen kann oder das Kind nicht. Siebenmal reicht doch nur endlich. Jetzt ist genug. Und was sagt Jesus? Nicht siebenmal. Siebenmal 70 Mal. Wie viel? 490, nicht? So oft die Zahnpastatube offen lassen und wieder zumachen? So oft soll ich vergeben? Ja, hör auf zu zählen. Wir können oft noch immer dem anderen das nachtragen. Ich erlebe das manchmal bei Paaren, mit denen ich ins Gespräch komme. Dann fängt sie an und sagt: Weißt du noch an unserem Hochzeitstag, sind aber 28 Jahre her. Weißt du noch damals, da hast du dich nicht zu mir gestellt, da hast du dich zu deinen Eltern gestellt, weißt du das noch? Und der arme Kerl hat das schon lange vergessen, weil er dachte, so wichtig war das doch gar nicht. Aber sie hat es tief in ihrem Herzen bewegt. Und das ist so dramatisch und so notvoll. Wie oft muss ich denn vergeben? Reicht doch 7 Mal. Und Jesus sagt: Hör endlich auf zu zählen. Verzeihen ist ein aktiver Akt. Und es fällt uns unheimlich schwer, dem anderen wirklich zu vergeben. Jesus hat gesagt: Wenn ihr den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Ich nehme an, die allermeisten von uns kennen das Vaterunser. Ja? Da beten wir ja jedes Mal, wenn wir es beten: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern nicht vergeben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Vater im Himmel, du sollst mir so meine Sünde vergeben, wie ich meinen Mitmenschen, die an mir gesündigt haben, vergeben habe. So soll der Vater das tun. Das heißt also, es gibt Schuld in deinem Leben, die nicht vergeben wurde, weil du nicht bereit bist, anderen zu vergeben. Das ist die Schlussfolgerung daraus. Und Jesus erzählt ja in diesem ganzen Beispiel dann eine Geschichte von einem, der einen Millionenbetrag schuldig war, den kriegt er erlassen. Und er geht hin und findet einen Nachbarn, der ihm ein bisschen schuldig war, und würgt ihn, macht ihn fertig und sagt: Zahl endlich das. Er hat selber die Gnade erlebt, er hat Vergebung erlebt, er bekam alles geschenkt. Nimmt also den anderen und in den Würgegriff und sagt: So, jetzt zahl sofort. Dann sehen das die Mitmenschen, schwärzen ihn an. Und dann kommt er unter die Folterknechte. Das heißt also, dort im Knast sitzt er und er soll alles bezahlen. Kann er gar nicht. Er kann es nicht mehr bezahlen. Er hat Barmherzigkeit erlebt und wurde unbarmherzig. Wie viele von uns haben Barmherzigkeit erlebt von Gottes Seite her und handeln noch immer sehr, sehr unbarmherzig. Vergeben, verzeihen heißt nicht das Gutheißen, was der andere getan hat. Nein, aber vergeben heißt, ich gebe es wirklich weg. Vergeben heißt das. Ich gebe es weg, ich werfe es weg. Ich will es nicht mehr festhalten. Ich weiß nicht, wo du schuldig geworden bist oder wer an dir schuldig geworden ist. Vergeben ist unheimlich schwer. Als kleiner Junge, ich war 10 Jahre alt, gehörte damals zur evangelischen Kirche und wir durften beim Hausmeister, der hat uns eingeladen, wir durften die Glocken läuten mit einem Seil. Riesengroßer Kirchturm, viele, viele Stufen da hoch. Und da waren so 2 dicke Seile, 2 große Glocken. Und ein Freund von mir und ich, wir durften die Glocken läuten. War fantastisch. Wir zogen an den Seilen und gingen dann so 1,50 Meter hoch und wieder runter, hoch und wieder runter. Es war toll. Und dann sagte auf einmal der Hausmeister, so, loslassen. Dann sprangen wir so etwa von 1 Meter runter, die Füße brannten. Und ich höre nach oben. Die Glocken läuten immer noch. Dann sagte ich, Erwin, die Glocken läuten immer noch. Ja, sagte er, die werden noch eine ganze Zeit bimmeln. Ich habe euch nur jetzt gesagt, jetzt müsst ihr aufhören, denn es bimmelt noch immer nach. Wenn du einem Menschen vergeben hast, dann ist das ganz notwendig. Dann heißt das, das Seil loszulassen. Und wenn du das heute Abend tust, wenn du heute Abend deine Schuld vor Jesus bekennst und sagst, Herr, ich habe gesündigt, es tut mir leid, vergib mir meine Schuld, das heißt, du lässt es los, du gibst es weg, aber es läutet noch nach. Und so ähnlich ist das auch, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich bitte dich, vergib du mir, du vergibst ihm und sagst, okay, es war furchtbar, es war schmerzhaft, ich vergib dir, weil Gott mir auch vergeben hat. Aber der Schmerz ist noch da. Die Glocke läutet noch. Es braucht eine ganze Zeit, bis wir dann zur Ruhe kommen. Die Glocke hört erst nach einer gewissen Zeit auf zu läuten. Der Schmerz ist oft noch lange da. Du ziehst den Stachel raus, den Splitter, den irgendjemand dir reingejagt hat, im Bild gesprochen. Und du ziehst ihn raus und sagst, ich will vergeben, weil Gott mir vergeben hat. Du merkst aber, es eitert sogar noch. Es braucht eine ganze Zeit, bis es ausgeheilt ist. Und so ist das auch mit den Wunden und den Verletzungen, die uns Menschen zugefügt haben. Du kannst es bei Gott abgeben und ihm sagen, Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir oder ich vergebe dem anderen. Und du merkst auf einmal, der Stachel ist weg. Ja, aber es braucht noch einen ganz langen Heilungsprozess. Und so ist das auch, wenn wir dem anderen vergeben. Es ist schwer. Aber es ist der einzige Weg, um Frieden zu finden. Es ist auch der einzige Weg, um Gottes Vergebung zu erleben. Wenn ihr den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben, hat Jesus gesagt. Das heißt, er koppelt das zusammen. Du willst Vergebung von Gott, dann vergib den Menschen. Denk an eine Situation. Eine Frau wurde, als sie Kind war, falsch bestraft von ihrem Vater. Es waren Zwillinge. Eine Zwilling war dann schon tot, als ich diese Frau kennenlernte. Und sie sagte, meine Schwester hat die große Dummheit gemacht und ich kriegte die Tracht Prügel vom Vater. Und es war schlimm. Ich habe dem Vater das nie verziehen. Er war so ungerecht und nicht nur in diesem einmal, sondern mehrmals. Und sie sagte, ich krieg das nicht unter die Füße. Der Vater war schon tot. Aber er war dort begraben, wo auch sie wohnte. Dann bat ich sie, ich sage, wir gehen morgen Vormittag zum Friedhof. Was soll ich da? Ich sage, dann erinnern Sie sich nochmal an Ihren Vater und bitten dort am Grab Jesus um Vergebung. Verzeihen Ihrem Vater, auch wenn er dort nicht mehr wirklich liegt. Das taten wir. Dann stand sie vor dem Grab, Tränen standen in den Augen. Und sie sagte, sah wirklich wörtlich da vor dem Grab, Vater, ich vergebe dir all das, was du mir angetan hast. Ich will es nicht mehr halten. Vater im Himmel, vergib mir, dass ich das so lange mit mir herumgetragen habe. Tränen am Grab eines verstorbenen Menschen. Ich weiß nicht, was du heute Abend bekennen musst. Aber ich weiß, dass eine neue Liebe ein Geheimnis in sich trägt. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer nicht aus der Vergebung lebt, hat auch keine Liebe. Du wunderst dich, dass deine Ehe so kalt geworden ist, dass ihr keine Liebe mehr füreinander habt, weil er nicht aus der Vergebung lebt. Du wunderst dich, dass es so schwierig ist, mit deinen Eltern auszukommen, du hast ihnen nicht vergeben. Du wunderst dich über deine Arbeitskollegen, die so viel Leid dir zugefügt haben, weil du ihnen nicht vergeben hast, hast du keine Liebe mehr zu ihnen. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wir müssen nicht viel sündigen. Aber das, was Gott uns deutlich macht, bitte nichts anderes, was der Heilige Geist dir deutlich macht an Schuld, an Versäumen, an Versagen, das bringt zu Jesus und sagt, Herr Jesus, ich habe gesündigt, es tut mir leid, bitte vergib mir meine Schuld. Und er ist bereit, dir all deine Sünde zu vergeben. Er koppelt das aber auch daran, dass was dir dann deutlich wird, das bekenne auch vor einem anderen. Vieles aber kannst du nicht mehr in Ordnung bringen. Und höre auf zu bohren. Erwarte, dass der Heilige Geist dich überführt zu seiner Zeit. Und wenn nicht, dann danke Gott und sag, Herr, danke, es ist weg. Gott gedenkt deiner Schuld nie mehr. Und dann musst du auch nicht mehr darüber nachdenken. Wunden wurden uns geschlagen. Narben bleiben. Auch die Narben deiner eigenen Sünde. Manch einer wundert sich, dass er krank geworden ist, aufgrund von seinem sündigen Verhalten. Die Narben deiner Schuld bleiben. Wenn du viel gesoffen hast in deinem Leben, wundere dich nicht, dass manche Gehirnzelle kaputt ist. Wundere dich nicht, dass vieles andere in deinem Leben zerstört ist aufgrund von deiner eigenen Schuld. Wundere dich nicht. Die Narben bleiben. Die Folgen der Sünde hast du zu tragen, die Sünde nicht mehr, die trug ein anderer. Die Strafe liegt auf ihm, damit du Frieden hast. Durch seine Wunden wirst du heil. Was wirst du heute Abend tun mit den einzelnen Gläsern? Wirst du mit diesem Dreckglas zu Jesus gehen und sagen, Herr, du kennst alle Dinge. Du weißt, dass ich schuldig geworden bin, bitte vergib mir. Alle Sünde ist zuerst einmal Sünde vor Gott. Und vor ihm gilt es, das zu bereinigen. Und auch die kleinen Dinge, die dir deutlich werden. Nicht das andere, was du krampfhaft suchst. Tue, hör auf, krampfhaft zu suchen. Aber bring's in Ordnung. Schaue heute Abend in die richtige Richtung. Sag, Herr, füll mich neu. Füll mich mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Ich brauche dich. Er lädt dich heute Abend ein. Lust auf Leben, trotz Schuld und Versagen. Bisher hast du versagt. Du hast es nicht gesagt, vergib mir meine Schuld. Du hast es nicht gesagt, ich vergebe dir. Du hast es nicht gesagt, deinem Herrn und Gott, erbarm dich meiner. Wie geht Jesus mit Versagern um? Er lädt sie ein. So lädt er dich heute Abend ein. Sag, komm, mit deiner Schuld, mit deinem Versagen, ich will dir vergeben, will die Wunden heilen und ich will dich stärken und trösten. Wir wollen aufstehen. Und ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir. Du gekreuzigt und auferstandener Herr, der du dein Leben für uns gelassen hast, der du bereit warst, alle unsere Schuld auf dich zu nehmen. Du hast sie gesühnt. Danke. Danke, Herr Jesus, dass bei dir Vergebung ist, Vergebung aller Schuld. Egal, was wir getan haben, ob wir gemordet haben, gestohlen haben, bisher dir nicht vertraut. Du wartest mit offenen Armen, weil du uns lieb hast, weil du uns vergeben willst und dass wir dann als befreite Menschen, die Vergebung erlebt haben, fröhlich und glücklich sein können wie ein David. Herr, so bitte ich dich jetzt für jeden Einzelnen, dessen Herz du berührt und bewegt hast, dass du ihm Mut schenkst, heute Abend es festzumachen mit dir, dich anzunehmen, deine Vergebung zu erleben, anderen Vergebung zu gewähren. Danke, dass du uns einlädst, auch an diesem Abend. Du wirst nicht müde, weil du uns lieb hast, weil du willst, dass wir ein Leben führen, das sich lohnt, ein erfülltes Leben. So sprich weiter zu uns, auch an diesem Abend und in dieser Nacht. Gib uns Gnade und Raum, umzukehren, heil zu werden durch dich. Amen. Wir wollen unser Lied singen, das wir jeden Abend gesungen haben. Und du darfst kommen, und das ist das Wunderschöne. Du stehst da oben auf der Empore. Bist du einer, der zu Jesus gehört oder noch nicht? Bist du einer, der getauft wurde oder noch nicht? Bist du einer, der nicht neu anfangen sollte mit Jesus? Hier unten stehen so viele Männer und Frauen. Seid ihr alle versöhnt mit Gott? Habt ihr alle Vergebung? Habt ihr die Gnade Gottes für euch erlebt? Kommt, er lädt ein. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und jetzt werden die Seelsorgehelfer mit nach vorne kommen. Wir singen zwei Strophen und du darfst dich den Seelsorgehelfern jetzt gleich anschließen. Komm, mach dich auf den Weg, bring's endlich hinter dich. Komm, weil er dich einlädt, weil er dir das schenken will, wonach du schon lange Sehnsucht hast. Er wartet auf dich, lass ihn nicht warten. Wir singen.
Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin. Und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht, auch was mich von dir noch trennt. Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin. Denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin.
Du darfst dich auf den Weg machen und sagen, Herr, ich komme zu dir. Ich weiß, es kostet unheimlich viel Überwindung. Ich habe es selber durchgemacht als 14-Jähriger. Ich weiß, dass es hart ist, sich herauszustellen aus der Reihe. Ich weiß, dass es Überwindung kostet. Männer und Frauen, die Jahre, Jahrzehnte lang vielleicht auch hierher gekommen sind, aber ohne Jesus im Herzen zu haben, ohne Gnade Gottes erlebt zu haben, geh nicht so nach Hause. Er lädt dich ein, er hat dich gerufen, aber er zwingt dich nicht. Und so lade ich dich ein, es jetzt festzumachen, egal, ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener, komm. Sein Lieblingswort heißt komm, wirst du sagen, ja Herr, ich komm. Wir singen jetzt den dritten Vers und dann darfst du dich noch auf den Weg machen. Und wenn du vielleicht ganz viel Angst hast, dann geh die andere Treppe runter, hinten im Foyer, eine Treppe runter, aber komm. Es geht um dich, um deine Ewigkeit, um dein Leben, um deinen Frieden mit Gott, um deinen Frieden mit deinem Nächsten. Wir singen den dritten Vers.
Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe. Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin.
Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Das ist so schön. Gottes Gelegenheit und seine Chance ist heute Abend. Geh nicht so nach Hause. Er wartet auf dich. Ich gehe jetzt mit den Seelsorgehelfern und denen, die sich uns anschließen, nach unten und du darfst kommen.